Herzlich willkommen im Berliner Podcast-Studio der dpa. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir, dem ich schon sehr lange folge. Früher auf Twitter, heute nicht mehr auf X, aber dafür vielleicht auf Instagram und auf LinkedIn vor allen Dingen. Ich habe mich immer gefreut über die Prise Humor, Ironie und manchmal auch einen größeren oder kleineren Hauch Sarkasmus. Und meine Gesprächsperson hier ist Karline Mohr.
Hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für uns nimmst hier im Studio und habe natürlich mal so ein bisschen geguckt, auch deine ganze berufliche Laufbahn. Du bist als Journalistin gestartet, ausgebildet, studiert und dann hast du beim Gießener Anzeigener Station gehabt, beim Münchner Merkur, Welt, bei der Bild-Zeitung, beim Spiegel und 2019 bist du Newsroom-Chefin in der SPD-Parteizentrale geworden. Da bin ich natürlich neugierig, weil der Auftrag im O-Ton war, Olaf Scholz zum Leuchten bringen. Das finde ich, das ist ein Knaller. Ja. Was hat dich damals bewegt dazu, diesen Schritt zu machen?
Ich war damals als Chefin vom Dienst beim Spiegel und das war für mich im Journalismus der tollste Job, den ich mir ausdenken konnte. Ich bin damals gependelt von Berlin nach Hamburg. Hamburg hat mich ausgesprochen unglücklich gemacht und mir war klar, ich muss wieder zurück nach Berlin. Und was hätte ich denn machen sollen nach Chefin vom Dienst beim Spiegel? Also habe ich gedacht, ich müsste eigentlich mal was ganz anderes machen und habe dann gedacht, ich würde gerne eigentlich politische Kommunikation machen. Kannte aber niemanden, keine Ahnung. Ne? Also hätte nicht gewusst, wo soll ich mich melden, wen kann ich anrufen. Ich war mir nicht mehr sicher, welche Partei ich unterstützen wollen würde. Und deswegen habe ich noch eine kleine Zwischenstation gemacht und habe gedacht, gut, es kann ja nicht schaden, erstmal zu lernen, wie man Kampagnen macht. Mhm. Wie man strategische Kommunikation macht, weil das lernt man als Journalistin ja nicht zwingend. Mhm. Und dann war ich bei der Looping Group, gegründet und geleitet, auch von einem gestandenen Journalisten Dominik Wiechmann, viele kennen ihn noch als Chefredakteur des Stern. Und da haben wir Kommunikation für, der größte Kunde war Mercedes-Benz. Und da habe ich tatsächlich dieses strategische Kommunizieren, Kommunizieren für ein klares Ziel, ne, mit KPIs, mit Daten und so weiter gelernt und gemacht, war da nicht lange, weil ich schon sehr gemerkt habe, dass es mir schwerfällt, mich für Autos zu begeistern. Und es war einfach eine Zwischenstation. Ne? Also es war für mich eben wichtig, da was mitzunehmen, nachdem ich dann dachte, okay, das mit den Kampagnen habe ich einigermaßen begriffen. Und dann bin ich zur SPD in die Parteizentrale gegangen.
Ja, okay. Da habe ich jetzt natürlich zwei Nachfragen an dich. Das eine ist, was war denn das inhaltliche Ziel damals für Mercedes? Also so aus strategischer Sicht. Magst du das teilen, was das war?
Diese Agentur, die Looping Group, wurde gegründet, um alle Agenturen, die für Mercedes-Benz oder für Daimler arbeiten, zu steuern. Ne? Weil so ein großer Konzern hat halt unfassbar viele Agenturen, aber es gab beispielsweise nicht eine gemeinsame Morgenkonferenz. Ne? Also es gab noch dieses Silo-Denken für einzelne Bereiche und niemand wusste, was der andere macht. Und es ging eben darum, dass es eine Steuerungsagentur für alle anderen gibt, wo sich die Kommunikation sammelt. Und ich war damals Head of Platform Strategy. Das heißt, es ging natürlich darum, um Inhalte, um Strategien, um wer macht was auf welchen Kanälen.
Also das heißt, um ein integriertes Konzept, ne, für Mercedes-Benz. Genau. Ja, spannend. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Ich bin gebürtige Hamburgerin und frage mich, warum hat Hamburg dich nicht halten können? Du hättest Hamburg doch auch gut gestanden, langfristig.
Weil es immer regnet. Peter. Und das ist, ja, da lachen die Hamburger immer, ne? Und das, finde ich, ist die größte Frechheit daran. Das Wetter ist immer schlecht, wirklich. Und Hamburger sagen dann, tun einfach so, als wäre das nicht so. Das ist Gaslighting.
Das stimmt leider. Ich meine, man gewöhnt sich dran. Ich weiß, dass es viel regnet. Ich würde trotzdem wahrscheinlich mit wenigen Städten in der Welt tatsächlich tauschen. Aber das finde ich natürlich spannend, ne? Dass das Wetter dich dann sozusagen in die Flucht geschlagen hat. Ja, und Olaf Scholz, was war denn da so, also das finde ich ja unglaublich, dass du das gemacht hast, weil ich weiß noch, ich war zu der Zeit bei der dpa Picture Alliance und habe mit einer externen Kollegin sehr aktiv die letzten 4 Wochen des Wahlkampfes beobachtet, also medial. Ne? Also so, wir haben natürlich spezifisch geguckt auf Bilder, ne? Wie erscheint Scholz in den Leitmedien. Da war natürlich nichts mit Social Media, ne? Aber so was war da, wie war das?
So. Also Wahlkampf, das war ja auch mein erster Wahlkampf. Ne? Ich habe vorher ja noch nie sowas in der Richtung gemacht, noch nie politische Kommunikation gemacht. Und Wahlkampf, das ist schon etwas, was einen mitreißt. Ne? Das ist auch wie im Tunnel sein. Das ist ein, also ich weiß, sollte es vermutlich nicht sein, aber es ist natürlich auf eine Art ein Horse Race. Ne? Und damals, ich habe nur möchte ich anmerken, nur den erfolgreichen Wahlkampf von Olaf Scholz mitgemacht, als er gegen Armin Laschet antrat. Und das war unfassbar spannend, weil es auch, als ich zur SPD ging, lagen die, glaube ich, bei 13%. Niemand hat an die geglaubt, niemand. Ich hatte mal den späteren Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt bei einer Veranstaltung kennengelernt und das war 2017 wohlgemerkt. Und das war, da war ich nämlich noch bei dieser Looping Group und war auch nicht sicher, welche Partei wäre denn die meinige. Und dann hat Wolfgang Schmidt damals einen TED-Talk darüber gehalten, warum bei der nächsten Wahl nur die SPD Angela Merkel ablösen kann und warum es nur die SPD mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat machen kann. Und also der Witz ist, dass sich alles am Ende genau so bewahrheitet hat, wie Wolfgang Schmidt mir das da skizziert hat. Der war, und es war so überzeugend, dass ich dachte, ja, okay, alles klar, dann machen wir Olaf Scholz zum Kanzler. Ich gewinne ja auch gerne und deswegen bin ich dann hingegangen.
Ja, und gab es irgendwas, wo du sagst, das war die größte Challenge an dem Job? Also was war so die größte, ich stelle mir das relativ schwierig vor, ne? So die da in der Zeit das wirklich komplett so richtig aus der Traufe zu heben?
Ach, da gibt es sehr viele Einfallstore jetzt zu der Frage, was war am meisten challengen? Ich könnte eine Top-5-Liste machen natürlich. Also was man nicht unterschätzen darf, ist eben die Arbeit in Parteizentralen. Ne? Das ist wie eine Sekte. Da sitzen Leute, die wollen, die kommunizieren nicht so, wie ich sagen würde, dass gute Kommunikation aussieht, sondern da heißt es die ganze Zeit positives Framing und da senden wir jetzt eine klare Botschaft und so. Und da einfach mal rauszukommen und sich frei zu kämpfen und zu sagen, nee, ist Quatsch, machen wir so nicht. Das war zum Beispiel sehr hart, ne? Also so intern einfach Dinge anders zu machen und sich da immer, ich musste mich da immer an der Grenze bewegen zu, okay, dafür kriege ich Ärger, aber es geht gerade noch so durch, um eben Dinge auch zu beweisen und zu sagen, ah ja, natürlich, das spreche ich beim nächsten Mal ab. Klar, hätte ich nochmal fragen müssen. Aber seht ihr, es hat funktioniert, ne? Also so wieder die Balance zu finden. Ich hatte da auch natürlich nicht nur Freunde im Willy Brandt-Haus, ich kam da rein als Nicht-Genossin. Als jemand, die mehr Twitter-Follower hatte als die Parteivorsitzenden und als jemand, die dann noch Social Media gemacht hat und gesagt hat, ich verstehe überhaupt nicht, was ihr hier treibt, um ehrlich zu sein. So, und das ist natürlich bei Menschen, die schon seit 20 Jahren Plakate kleben in jedem Wahlkampf und sich an die Stände stellen und ja auch, ne, also das ist ja mehr als ein Beruf und das war natürlich, fanden nicht alle gut.
Ja, und du warst ja auch in Social Media schon zu Hause zu dem Zeitpunkt, ne? Also das war ja schon so eine zweite Heimat dann auch, ne? Ja. Weil du dir da schon so viel aufgebaut hattest.
Und herausfordernd ist es natürlich auch, ne? Dann kommt jemand wie Olaf Scholz und der Auftrag lautet, hier Karline, du musst Olaf Scholz zum Leuchten bringen. Und dann dachte ich, Gottes Willen, weil ich den Mann bis dahin nur von außen kannte, ne? So wie wir ihn alle kennen, so sehr scholzomatisch halt. Ich dachte, was soll denn passieren, damit der Mann leuchtet? Also, welche Glühbirnenfabrik soll ich denn da anschalten? Aber Olaf hat sich am Ende witzigerweise als eine der kleineren Herausforderungen herausgestellt. Ne? Der ist ja ein kluger Mann, der genau verstanden hat, warum wir das jetzt gerade machen müssen, was wir machen. Ne? Warum er als Kanzlerkandidat eben, der nach 16 Jahren sich um das Amt bewirbt, dass der aufmachen muss. Weil die Leute wissen wollen, was ist das für ein Mensch, der jetzt kommen soll, der da im Kanzleramt sitzen soll. Dann hat er das alles mitgemacht.
Okay. 2022 bist du dann nochmal zurückgekehrt in den Journalismus und warst 2 Jahre stellvertretende Chefredakteurin bei Business Insider. Und seit 2024 bist du als selbstständige Kommunikationsberaterin für ein Unternehmen, CEOs und so weiter zuständig. Wie kam es, dass du nochmal richtig in den Journalismus gewechselt? Hast du das vermisst, was du vorher gemacht hast? Oder hast du deine Kenntnisse aus der anderen Etappe mitgenommen?
Ach, ich habe mich da ein bisschen locken lassen, ehrlich gesagt. Okay. Also ich wurde da so ein bisschen überredet, weil da auch ein alter Freund, also jemand, den ich damals eingestellt hatte bei Bild für mein Team, der war inzwischen Chefredakteur und Geschäftsführer bei Business Insider und der hat... Der ist auch mal was mit mir trinken gegangen. Ne? So war das. Also ich hatte das gar nicht kommen sehen. Und der sagte dann zu mir, das ist natürlich auch so ein Menschenleser. Und der sagte, Karline, weißt du was, ich glaube, du bist noch nicht fertig mit dem Journalismus. Und ich glaube, das weißt du auch. Ne? So, also der hat schon die richtigen Dinge gesagt und dann bin ich dann nochmal zurückgegangen.
So, und was ich vorher noch nicht wusste, was ich besonders spannend fand, du bist seit 2021 auch Traurednerin. Wie kam es dazu? Wie bist du dazu gekommen?
Nach der Bundestagswahl war ich einfach sehr fertig mit den Nerven. Also gerade auch nach so einer Wahl, und das hatte ich ja auch nicht kommen sehen, weil woher? Ich habe ja noch nie eine Wahl gemacht. Das ist wirklich, als würde man in ein Loch fallen. Ne? Also dieser ganze Apparat, dieser Stress, dieser Druck, dieses Rennen, ne, was einen ja auch so aufgepumpt und gepusht hat, das fällt dann plötzlich in sich zusammen. Die wird ein komplettes Team wieder weggenommen und so eine Parteizentrale fällt dann einfach wieder in das zurück, was halt vor der Wahl passiert. Ne? Dann heißt es, wir haben hier, weiß ich nicht, Weltfrauentag oder die Regionalkonferenz in Dortmund. Das ist der wichtigste Termin in diesem Jahr. Das hat Prio 10 und da müssen wir jetzt richtig ballern. Und ich dachte, ich konnte es alles gar nicht mehr. Ich dachte, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Und dann habe ich, das war auch ganz schlimm, dann hatte ich natürlich ungefähr 12.000 Überstunden. Und dann habe ich den kompletten Dezember einfach nur Überstunden genommen. Und ich war so deprimiert. Ich habe damals, wirklich, das kann man keinem erzählen, ich habe damals angefangen, Dawson's Creek nochmal nachzugucken. Das ist so eine völlig überzogene Teenager-Serie aus den 90ern. Und Dawson's Creek hat, ich glaube, 15 Staffeln mit jeweils 25 Folgen à 45 Minuten. Also das waren mehrere, weiß ich nicht, so eine Woche Arbeitstage, die ich da einfach weggebinged habe. Lag den ganzen Tag am Sofa, habe Dawson's Creek geguckt und dachte, nee, Kaline, du musst mal irgendwas machen, was dir gut tut. Du brauchst was Schönes in deinem Leben. Und dann hatte ich eine Bekannte, die eine selber Hochzeitsrednerin ist, also Traurednerin ist, die dann so ein Weiterbildungsseminar angeboten hat. Da dachte ich, das ist gut, das mache ich so. Hochzeiten, einfach mal was Schönes machen. So, Leute bekämpfen sich nicht, es geht nicht um Narrative, es geht nicht darum, dass wir irgendwen niedermachen müssen, ne? Also gar keine Konfrontation, sondern Menschen erzählen mir, wie sie sich verliebt haben und ich schreibe eine Geschichte dazu. Wie gut ist das denn? Na, habe ich das gemacht.
Und das machst du auch heute noch?
Ich mache das auch. Also was ich inzwischen nur noch mache, ich mache nur noch so besondere Geschichten, weil irgendwann, also wenn man nichts gegen Mitte 30-Jährige, die sich bei Erasmus kennengelernt haben, auch ihnen sei ihr Glück gegönnt, aber natürlich sind die besseren Geschichten, die von Mitte, Ende an 50-Jährigen, Anfang 60-Jährigen, die nochmal neu anfangen, die sind viel lockerer, die erzählen viel lustigere Geschichten. Es ist immer, hat immer noch was mit Verrat und Niederlage und wieder aufrappeln zu tun und so. Und das, also eigentlich, falls jemand zuhört, der noch ein zweites Mal heiratet, ich bin eure Frau.
Ich muss jetzt sehr schmunzeln, weil ich feiere dieses Jahr mein 25-jähriges Ehejubiläum.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Und ich habe mich da jetzt gerade wiedergefunden bei diesen ganzen Gefechten und dieser Thematik und so.
Man kann mich auch buchen für Jubiläen. Da können wir auch eine Zeremonie machen. Ja,
da können wir dann gleich nochmal drüber reden. Aber das finde ich, ich habe darüber tatsächlich nachgedacht, weil ich das, aber wirklich, ich muss echt gestehen, nachdem ich das in deiner Vita gelesen habe, habe ich das mal nachgeguckt und dachte, das ist eigentlich cool. Also man erzählt mal diese ganzen wirren Geschichten, die einem so untergekommen sind und wie man es überhaupt geschafft hat, so weit zu kommen. Und dann erzählt einer für zwei Leute diese Geschichte für andere. So, das finde ich eigentlich eine tolle Sache.
Und es ist ja
super spannend.
Und also, es ist der Kern des, also es ist sehr nah am Journalismus, weil die Rede, die ich dann halte, die ist, also ich habe gar nichts von der Stange. Ich verwende kein Zitat oder keinen Spruch doppelt. Warum auch? Also dafür bin ich auch relativ teuer. Und es ist halt nichts mein Geschäftsmodell. Deswegen habe ich viel mehr Zeit, mich auf sowas einzulassen. Und am Ende schreibt man eine Reportage über diese beiden Menschen. So, ohne natürlich den kritischen Unterton. Das machen wir nicht, wie wir es als Journalistin gelernt haben, sondern ja. Da halte ich einfach die bestmögliche Reportage auf die Liebe.
Und immer schön der Wahrheit und den Fakten verpflichtet.
Ich mache da keinen Zwei-Quellen-Check. Wenn ihr mir sagt, das läuft super, dann glaube ich das.
Okay, super. Ja, Storytelling ist ja eine gute Überleitung, ne? Die große Ehegeschichte. Ne? Du sagst von dir selber, ich liebe gute Geschichten und ich weiß auch, wie man sie erzählt. Das wirft natürlich bei mir die Frage auf und du weißt ja, ne, wir haben viele Kommunikationsverantwortliche, die das genauso brennend interessiert. Was ist denn aus deiner Sicht die DNA einer richtig guten Geschichte?
Also das kann ich sogar ganz nicht persönlich, sondern ganz wissenschaftlich beantworten. Die erfolgreichste Geschichte der Welt, und zwar schon immer, ist die Heldengeschichte. Und es gibt eine bestimmte Struktur in dieser Heldengeschichte, die am besten funktioniert. Und zwar in allen Kulturen und in allen Zeiten. Und das ist die sogenannte Aschenputtelkurve. Also wir erinnern uns an Aschenputtel. Jemand kommt aus einer schlechten Lage, so wie Aschenputtel, und kommt dann aber durch eine Verkettung von günstigen Umständen geht es plötzlich bergauf. Ne? Also sie hat einen Verbündeten, das ist im Aschenputtelfall dieser Strauch am Grab ihrer Mutter, der ihr ein Kleid hinwirft und ein paar Schuhe. Und dann geht sie auf diesen Ball. Ne? Also es geht bergauf. Und es sieht erstmal alles sehr gut aus und dann kommt aber der Antagonist, die Stiefschwestern. Und es geht alles wieder bergab und sie darf nicht mehr zu diesen Partys mit dem Prinz gehen und so weiter. Es geht bergab und dann kommt nochmal diese entscheidende Kurve und aus dieser Lage befreit sich dann der Protagonist oder die Protagonistin, der Held, die Heldin, kämpft er sich nochmal empor und erreicht das ewige Glück. So. Und das ist die, wie gesagt, erfolgreichste Struktur aller Filme, Bücher, keine Ahnung, Odysseus, ja, Höhlenmalerei, alles. Es geht immer um die Heldengeschichte.
Hast du ein richtig schönes Beispiel so aus deinem Umfeld oder wo du sagst, das war eine richtig gute Geschichte?
So? Ja, ja.
So, oder eine Lieblingsgeschichte vielleicht sogar?
Du meinst jetzt von einem Kunden oder einer Kundin?
Von einem Kunden, von einem Unternehmen, von wem auch immer, also so in der Öffentlichkeit.
Also auch bei Unternehmen geht es ja immer darum, eine Geschichte über Menschen zu erzählen, bestenfalls. Also ich war neulich bei einer Hilfsorganisation, wo es zum Beispiel darum ging, ganz explizit, dass man Menschen vorstellt, die sich hier engagieren und die mitmachen. Und da haben wir auch einmal ganz genau drauf geguckt und man findet dieses Heldengeschichtenmuster überall, wenn man genau hinschaut. Und da war eben eine Person, die sagte, hat eine sehr gute Ausbildung gehabt im Ausland, kam dann nach Deutschland, hat sich erstmal sehr gefreut, ne, alles wurde ein bisschen besser, um dann festzustellen, meine Abschlüsse werden nicht anerkannt, ich kann nicht mehr das machen, was ich heute mache, es ging bergab. Und die sich dann aber umorientiert hat, um genau in dieser Hilfsorganisation halt mit einer anderen Position, mit einer anderen Stelle anzufangen und damit aber ihr Glück gefunden hat, ne? Und schon haben wir wieder so eine ganz klassische Welle. Also es ist jetzt keine Riesengeschichte, aber genauso funktioniert das am Ende.
Und hast du auch ein Beispiel für eine richtig schlechte Geschichte oder also irgendwas, wo du sagst, okay, das hat jetzt nicht, das ist keine gute erzählte Geschichte?
Denken wir doch mal an Friedrich Merz. Also, ich überlege gerade wieder seine Heldengeschichte, weil ich glaube wohl, ne, der war ein sehr erfolgreicher Politiker, es ging bergauf, dann Antagonistin am Ende Angela Merkel und er hat alles gegen sie verloren, was man verlieren kann, hat sich dann beleidigt zurückgezogen, ist aus der Politik rausgegangen, wir haben den Tiefpunkt und dann ist er wieder emporgeklettert, ist jetzt Kanzler, um das ewige Glück zu finden und jetzt ist die Frage,
wie geht die Geschichte wohl weiter? Okay, siehst du auf Unternehmensseite auch Fehler, die regelmäßig gemacht werden? Also so, wo du sagst, sind das dann keine gut geschriebenen Geschichten oder hat sich keiner genügend Gedanken darum gemacht oder was sind da so die Fallstricke so?
Es gibt, ich berate gerade einen großen DAX-Konzern bei der Umstrukturierung der gesamten Kommunikation und das, was man da total klar sieht, es gibt einfach natürlich Strukturen, gerade in so riesigen Firmen, die es schon immer gibt. So, und die Herausforderung ist dann, wir wollen eigentlich eine Love-Brand sein. Wir kommunizieren aber nicht so. Und es gibt dann wie viele Abteilungen, die halt seit 20 Jahren dasselbe machen. Und dann so einen kompletten Konzern einmal umzukrempeln und zu sagen, wir müssen das anders machen. Und zwar wirklich vom CEO bis runter zur letzten Pressereferentin und der Social Media Videoredakteurin müssen alle verstehen, dass wir andere Arten von Geschichten erzählen müssen. Und dieses andere Arten von Geschichten zu erzählen, und das ist etwas, das sehe ich sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, so das größte Missverständnis ist immer noch das Senden von Ich-Botschaften. Also ich verstehe schon, woher das kommt. Weil das Monopol für Kommunikation lag immer bei denen, die die technische Infrastruktur hatten, um zu kommunizieren. Das waren Verlage oder Menschen, die eine Website hatten oder Verbände, die ein Magazin hatten und die konnten kommunizieren. So. Dann kam irgendwann Social Media und da haben sich die Leute klar erstmal gefreut, dass überhaupt, weiß ich nicht, ein Konzern oder eine Partei bei Facebook ist, also da ist, wo man selber ist. Und da konnte man auch nicht so viel falsch machen. Ne? Da hat man also weiter gesendet, immer noch einfach gesendet. Hier meine Botschaft, danke, ciao. Und jetzt sind wir im Jahr 2026 und diese Kommunikationsstruktur funktioniert nicht mehr. Und die funktioniert nicht nur nicht mehr, weil die Algorithmen zum Beispiel das so nicht mehr aussteuern, sondern es funktioniert auch deshalb nicht mehr, weil Menschen diese Art von Kommunikation nicht mehr gutieren. warum sollten sie auch? Ne? Sie sehen ja jeden Tag, man kann es auch anders machen. Ne? Ich möchte auf Augenhöhe behandelt werden. Es gibt eine redaktionelle Gesellschaft, also ich kann zwar empfangen, aber ich kann auch senden und ich möchte auch anders behandelt werden. So. Und das verstehen die Leute nicht und die fangen immer wieder an mit wir wollen und wir machen und wir als XY stehen für und so. Und ich verbiete immer als erstes, egal um welches Kommunikationsprodukt es geht, egal ob wir einen Social Media Post machen, ob wir eine Rede schreiben oder ein Interview, ich verbiete, dass die ersten Sätze anfangen mit ich oder wir, sondern ich sage, ihr müsst immer anfangen mit ihr oder euch oder ihr müsst die Perspektive wechseln, sonst redet ihr an den Leuten vorbei.
Mhm. Okay, sehr spannend. Ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal zurück, wenn wir so ein bisschen den Themenkreis berühren, so, ne, was gerade passiert mit künstlicher Intelligenz. Ne, der nächste Paradigmenwechsel, darauf stellst du ja auch schon ab mit dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe aber noch, ich bin noch an was hängen geblieben. Du hast das Schreiben im Print gelernt, ja. Sagst du selber von dir. Und da mussten Sätze schwingen und Geschichten brauchten Königswörter. Hast du da Beispiele mal so?
Also ein Königswort, das ist, glaube ich, von Wolfgang Schneider ein Begriff oder sogar von Henry Nannen, ich weiß es nicht, ne? Aber das sind nicht beliebige Wörter, sondern das sind Wörter, die besonders sind, die was ausdrucken, die nicht gewöhnlich sind. Ne? Also Wolf Schneider, der Sprachpapst, hat ja auch immer verboten, dass wir Adjektive schreiben, also perfekt, schön, dies, das. Ne? So, und Königswörter sind eben die so starke, nicht phrasenhafte Worte und Sätze, die schwingen, habe ich jetzt, da hätte ich jetzt was mitbringen müssen.
Das ist auch nicht so schlimm, weil ich bin ja keine ausgebildete Journalistin, insofern darf ich die Frage ja stellen, weil ich dann nicht genau weiß, was sich dahinter tatsächlich verbirgt. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Social Media. Da bist du ja schon super, super früh eingestiegen auch, ne? Mit Twitter und war es dann ja auch diese 3 Jahre Head of Social Media und so weiter. Ich fand in
bei der Bild, ja.
Ja, genau. Und ich fand in deinen Posts immer so einen ganz eigenen Stil. Deswegen habe ich dir natürlich auch gefolgt und habe das geguckt und fand das immer spannend auch, ne, dass das auch teilweise ja persönlich war, was du hattest, aber eben halt auch eine kritische Sache. Brauchst du, wenn du jetzt über die Vergangenheit bei Twitter nachdenkst, hast du da viel Vorbereitung gebraucht oder hast du das immer so aus dem Bauch herausgeschossen? Oder wie ist so dieses Verhältnis zwischen Spontanität, Strategie und Struktur? Also hast du dir da Gedanken zugemacht als Journalistin oder hast du es irgendwann?
Nein, auch der spontanste Tweet wurde 3-mal geändert und umgeschrieben. Twitter hat mir zum Beispiel total dabei geholfen, on point zu formulieren. Also ich bin so alt, ich habe ja noch mit 140 Zeichen gelernt damals. Und da musste man, also da war gar kein Platz für Adjektive. Ne? Und diese Verdichtung, eine komplette Botschaft pointiert auf 140 Zeichen zu kriegen, das ist schon, da muss man echt ein Händchen für haben. Deswegen war Twitter ja auch so lange so eine tolle Plattform, wo nur so Sprachnerds oder welche, die sich dafür halten, ne, so eine darum getrieben haben, weil man da halt nicht einfach seinen Mist reinkippen konnte, sondern wirklich schon überlegen musste, wie kriege ich das jetzt hier in einen Tweet. Damals gab es auch noch nicht diese Threads, ne? So, du hattest 140 Zeichen, Abfahrt.
Also ich war nicht so aktiv, ne? Also tatsächlich bei Twitter muss ich gestehen, aber ich fand das immer eine Wahnsinns-Challenge, weil irgendwann, zack, wurden die Buchstaben dann rot, beziehungsweise man war drüber über diese 140 Zeichen. Ich fand das wahnsinnig anstrengend. Also deswegen, vielleicht hat mich das dann auch nicht. Ich fand den Kanal gut zum Lesen auch und was passiert, man war immer ganz gut informiert. So, und jetzt haben wir natürlich heute in der heutigen Zeit auch induziert dadurch, dass Maschinen produzieren aus Informationen, die im Umlauf sind, aus allen möglichen Informationen neue Informationen und die Content-Überflutung, die wir haben, ist noch größer als jemals zuvor. Frage an dich, was ist deine Sicht darauf, wie gewinnt man heute eigentlich noch wirklich Aufmerksamkeit? Also so echte Aufmerksamkeit, die auch fesselt, die nicht dazu führt, dass die Leute weiter scrollen oder eben gar nicht erst hingucken.
Also auch hier muss man sich eigentlich nichts Neues ausdenken. Es gibt bestimmte Arten von Geschichten, die Menschen immer gerne lesen. Und das macht der Journalismus halt auch schon seit, keine Ahnung, immer die Geschichten nach Ressorts aufteilen. Die beliebtesten Ressorts sind oder Arten von Geschichten sind immer Panorama. Also beim Spiegel haben wir immer so Umfragen gemacht unter den Lesenden. Welches Ressort interessiert sie am meisten? Dann haben die Leute immer gesagt, Politik. War aber gelogen, weil wir ja an den Zahlen sehen konnten, dass das beliebteste Ressort Panorama war. So, also Panorama, Boulevard, bunte Geschichten, Unterhaltung, Entertainment, lieben die Leute. Nummer 2, Ratgebergeschichten. Wirklich von, wie schreibe ich eine Kündigung, wie reinige ich meinen Kühlschrank, was tue ich, wenn? Ratgebergeschichten, auch immer eines der bestlaufenden Ressorts. Dann gibt es die quasi die den Meinungskommentar. Funktioniert immer am besten, wenn jemand wütend ist oder wenn etwas kontrovers ist, also wenn man, keine Ahnung, Elon Musk einen Tag vor der Bundestagswahl bei der Welt darüber schreiben lässt, dass es eine super Idee wäre, die AfD zu wählen, ist das, glaube ich, demokratietheoretisch bedenklich, aber es wird natürlich toll klicken. Und die vierte Art von Geschichten, die immer gut funktioniert, sind Identitätsgeschichten. Im Sinne von BuzzFeed hat es damals nach Deutschland gebracht. Diese Spielzeuge kennst du nur, wenn du in der DDR aufgewachsen bist. Mhm. Diese 12 Dinge kennen nur Menschen, die kleiner als 1,70 Meter sind. Ne? Also Menschen, die sich Zielgruppenansprache auch auf der kleinsten Ebene, die man aber empowert auf eine Art. Die Zeit hat ein Ressort extra gegründet. Das heißt jetzt Sinn, glaube ich. Wofür leben wir? Das sind nur Empowerment-Geschichten am Ende. Und wenn wir jetzt mal diese Learnings das, was der Journalismus schon immer weiß, übertragen auf Kommunikation, weil das war deine Frage, ne, wie beeinflusst KI und automatische Steuerung das, wenn wir uns das einmal angucken, dann übertragen wir das einfach aufs Netz. Das heißt, wir machen erstens Geschichten, die aus diesen vier Bereichen kommen. Entweder Education, ich lerne was, oder ich inspiriere und empower eine bestimmte Zielgruppe, oder ich bin wütend auf etwas oder habe eine wütende These, oder ich nutze leichte Unterhaltungsformate als trojanisches Pferd, um meine Botschaft zu senden. So, das ist Nummer 1. Wir nutzen eine dieser vier Arten von Geschichten. Nummer 2 ist, und das ist wichtig in Zeiten von KI, wir brauchen den Trust Graph. Also ich habe es Trust Graph genannt, weil in den Netzwerken ist es so, wir hatten am Anfang den Social Graph, das halt ne, von Facebook, das heißt, man musste sich mit Menschen vernetzen, um Reichweite zu bekommen. Dann kam TikTok, hat das abgeschafft, hat gesagt, jetzt gibt es den Content Graph, es ist egal, wer dir folgt, du kannst mit dem richtigen Inhalt so viele Menschen erreichen, wie es möglich ist. Richtiger Inhalt heißt zum Beispiel, eine der vier Kategorien zu nutzen. Und ich glaube, jetzt müssen wir über den Trust Graph sprechen, weil sich nämlich die Messlatte verschiebt schon von, kannst du inhaltlich überzeugen, zu kannst du mich überzeugen, dass du der Richtige bist, der darüber spricht? Und das haben super viele Menschen nie gelernt. Also gerade auch Frauen erlebe ich, ne, die sagen immer, oh ja, ich will jetzt nicht angeben. Und ich sage, doch, also exakt jetzt ist die Zeit zu flexen und zu sagen, ich weiß das, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich habe Folgendes erlebt. Ne? Und da kommt plötzlich wie doch dieses Ich rein und aber, weil alle Netzwerke von LinkedIn bis Instagram haben explizit angekündigt, KI-Content runterzuschrauben, ne? Und eben diese Priorität stärker darauf zu setzen, wer erzählt das eigentlich? Ist diese Person glaubwürdig? Und das heißt eben für mich im Umkehrschluss, okay, Leute müssen wirklich jetzt mal stärker darüber reden, warum bist du die richtige Person, die mir das erzählt? Warum sollte ich dir glauben? Das heißt, wenn sie inhaltlich alles korrekt sagen, aber ich mir im Prinzip die Inhalte auch bei ChatGPT oder Claude oder wenn ich irgendwo herhehlen konnte, dann ist es falsch. Dann ist es verloren. Sondern, also erzähl, was du inhaltlich erzählen willst, aber sag mir eine Sache, die nur du wissen kannst. Nur du, niemand sonst. Keine KI, kein irgendwas. Und das kann eben eine Erfahrung sein, eine Anekdote, ein Gefühl, eine Meinung, irgendwas. Aber das ist eigentlich, glaube ich, eine gute Nachricht. Weil wir jetzt wieder, weil das die Chance ist, mehr authentische Inhalte zu machen, die von den Netzwerken belohnt werden. Ne? Vertrauen zu schaffen, Leute mitzunehmen.
Wow. Ich habe jetzt ganz viele Sachen.
War jetzt eine große Rede, ne?
Ja, nee, ich habe ganz viele Sachen. Ich war sehr aufmerksam und ich habe eine ganze Menge Sachen wiedergefunden. Die User Needs, ne, das ist ja auch ein Stück weit das, was da drin tatsächlich verpackt ist. Und diese Feststellung halt auch, dass mehr Kommunikation, mehr Informationen nicht bedeutet, dass mehr Vertrauen entsteht, ne, sondern dass eben da eben halt noch ein paar andere Sachen fehlen. Ne? Und dass man nachweisen muss, dass man wirklich weiß, wovon man spricht. Und das, was wir auch rausgefunden haben, Daten, Fakten und so weiter, musst du liefern, auch als Unternehmen. Und das ist ja auch ein Rat an die Unternehmen, dann halt wirklich genau hinzugucken, wie können sie authentisch sein und wie können sie auch belegen, also dass das wirklich in ihnen steckt, ne? Und von ihnen kommt. So, ne?
Ja.
So, und was ich dann auch noch sehe, das weißt du ja auch, Video ist total auf dem Vormarsch, ne? Wie beurteilst du das so in die Zukunft? Also wie schätzt du die Rolle von Video ein? Also jetzt und in Zukunft? Also wo geht da die Reise hin? Weil es wird immer da, wo ich mich auch dann befinde auf irgendwelchen Konferenzen, wird das halt wirklich stark diskutiert, ne? Verdrängt das halt auch Nachrichten. Ne? Das hat ja auch Implikationen für die Kommunikation, ne? Also für die professionelle Kommunikation von Unternehmen, Verbänden, Vereinen. Was ist da deine persönliche Meinung?
Video, und das sehen wir seit Jahren, das ist jetzt wirklich keine Überraschung, nimmt auf allen Netzwerken zu. Leute gewöhnen sich an Video, Hochkantvideo, kurze Videos. Und vor allem, und da zucke ich immer direkt, wenn du professionelle Kommunikation sagst, die Leute wollen keine professionelle Kommunikation. Ne? Und das ist dieser Mindshift, glaube ich, den man auch gerade hinkriegen muss. Ne? Auch da sind viele Unternehmen, Parteien, Organisationen ist noch gewohnt, ne? Man stellt jemanden gut ausgeleuchtet in Greenscreen und dann erzählt er Dinge und dann kostet das wahnsinnig viel Geld oder man beauftragt eine Agentur, die von irgendeiner Veranstaltung mit irgendeiner Drohne darüber fliegt, so, und dann funktioniert das nicht. Und dann komme ich da hin und dann fragen die mich, Frau Mohr, was machen wir denn jetzt? Warum funktioniert das nicht? Und dann sage ich, ja, weil Menschen ihr Handy nehmen müssen, um zu erzählen, was hier gerade passiert. So, weil das ist das, was die Netzwerke jetzt eben in den letzten Jahren vorgegeben haben, was gerade funktioniert. Und das ist das, was Menschen jetzt erwarten. Dass echte Menschen mit ihnen über echte Dinge reden. So, das ist eigentlich jetzt der Status quo. Das, was ich sehe, ist, oder das, was ich zumindest beobachte, ist, dass das Thema Live-Video nochmal eine andere Bedeutung kriegen wird. Und das sehe ich bei großen amerikanischen Shopping-Anbietern, also zum Beispiel Whatnot. Da werden Versteigerungen gemacht, wo eben, das ist quasi wie hier so Werbefernsehen, auch aus den 90ern. Wie hieß es denn?
Ja, ich bin gerade am Überlegen, ich habe das selber nicht geguckt, aber mir fallen jetzt die Namen nicht ein. Dieses Home Shopping 24, ja, oder
genau.
So, ne?
Irgendwie Home Shopping. Ja. So. Und eigentlich ist es nichts anderes als damals, nur dass sich eben junge Menschen selber vor die Kamera setzen und sagen: So, Leute, jetzt gehen wir mal durch. Hier, ich verkaufe heute dies, das und das. Und das ist irre, was das für Abrufzahlen sind, was da für ein Geld drin steckt. Und da bin ich eben sehr gespannt, was da noch in Deutschland von ankommt, wie das für Unternehmen adaptierbar sein wird. Genau, und wie da sozusagen diese Live-Video-Entwicklung weitergeht.
Okay, das ist super spannend. Da bin ich auch ganz gespannt, was das dann tatsächlich führt. So, Glaubwürdigkeit, gibt es irgendwas, wo du sagst, das sind so die Parameter für Authentizität und Glaubwürdigkeit? Also ganz grundsätzlich, also bezogen auf Storytelling?
Bei Video geht es zumindest in den Netzwerken, wenn man die einbindet, geht es immer darum, dass man damit neue Zielgruppen erreichen möchte. Und diesen neuen Zielgruppen muss man dann aber eben auch sagen, wer bin ich eigentlich und warum erzähle ich euch das? Und warum weiß ich das, was ich gerade erzähle? Und das ist eben genau das, was ich meinte. Du musst mir etwas sagen, was nur du weißt, oder du musst mir erklären, warum du berechtigt bist, da gerade drüber zu sprechen. Und das kann man über Erfahrungen machen und zu sagen, ich weiß das, weil ich einfach seit 30 Jahren Investigativjournalistin bin. Oder man geht über die Erfahrung, ich weiß das, weil ich bereits in, weiß ich nicht, 20 Kriegen von vor Ort berichtet habe und weiß das. Man kann es machen über eine Autorität, ne? Also ich als Journalist weiß, dass XYZ passiert. So, na, also man muss seine Kompetenz deutlicher machen, ne? Warum bist du die Richtige, darüber zu sprechen? Und man muss eben diesen Punkt erfüllen. Dann erzähl mir jetzt aber auch bitte eine Sache, die ich nicht bei KI selber rausfinden kann.
Stichwort hast du mir jetzt gerade geschenkt, die KI, die künstliche Intelligenz als letzten, ja, riesengroßen Paradigmenwechsel, den wir gerade erleben. Setzt du das für dich, darf ich dich das fragen, setzt du das selber für dich ein und falls ja, wo?
Also, ja, ich arbeite super viel mit KI. Ich wäre auch dumm, wenn ich es nicht machen würde. Das, was mir persönlich, und das ist wirklich nur eine kleine Sache, aber am meisten Freude bereitet, ist, dass ich mir bei Claude tatsächlich ein Projekt angelegt habe, wo ich ein paar E-Mails in meinem Ton, wie ich normalerweise mit Kunden spreche, reingelegt habe. Und inzwischen, ich mache, wenn ich E-Mails bekomme, ein Screenshot von der E-Mail von Menschen, die was von mir wollen. Und dann sage ich, Claude, bitte schreib mal eine Antwort hier, das sind deine drei inhaltlichen Stichpunkte. Und es dauert 90 Sekunden und das ist ein Traum. Das macht mich persönlich zum Beispiel sehr froh. Aber natürlich geht es auch um Standardisierungsprozesse und KI. Du kannst, also jetzt nur mal als Beispiel, weil wir ja auch über Videos sprachen. Wenn du erfolgreiche Videos machen willst, dann ist es super hilfreich, zum Beispiel für TikTok oder für Instagram sogenannte Hook-Framework zu verwenden. Also zu sagen, alle glauben, X ist richtig, dabei stimmt Y. So ein typisches Hook Framework. So. Und ich habe mal einen Prompt geschrieben, um das zu automatisieren für einen Kunden. Also für eine Gewerkschaft war das, glaube ich. Und dann habe ich eben angefangen, einen Prompt zu schreiben. Und der ist halt am Ende 8 Seiten lang. So, weil da so viele Anweisungen drinstehen. Ne? Das ist gute Sprache, das ist schlechte Sprache. Hier ist ein Beispiel. So will ich das, so will ich das nicht. Und also aber schon so, dass der Kunde am Ende halt nur noch sein Thema oder sein PDF oder was auch immer da reingeben muss. Sonst muss der da nichts mehr verändern. Und wer könnte dann am besten solche Prompts schreiben? Journalistinnen und Journalisten. Weil wir wissen, worauf, ne, was ein guter Text ist, worauf KI bitte zu achten hat. Ne? Und diese... Hier, das klassischste Journalismus-Tool, der Küchenzuruf. Da habe ich mal auch einen Prompt, der auch ziemlich lang ist, geschrieben, damit Unternehmen oder Organisationen da nur noch ihren Link zu einer Studie oder zu irgendwas reinwerfen müssen. Ich habe aber selber Beispiele für diesen Küchenzuruf geschrieben und erfunden, die ich dann da reinpacke in so einen Prompt, damit dann genau das rauskommt, was ich mir vorstelle. Oder letztes Beispiel, ich werde sehr viel gebucht von Verbänden und da auch ganz oft von den Fachleuten, also von Leuten, die gar nichts mit Kommunikation zu tun haben. So. Und dann können die natürlich mit mir, machen die auch, einen Workshop machen, wo wir darüber sprechen, was ist gute Kommunikation, warum muss nicht jeder Satz 6 Zeilen lang sein und so weiter und so fort. So Klassiker, ne? Das, was man als Journalistin halt in den ersten 2 Semestern an der Journalistenschule lernt, das kann ich mit denen machen, aber... Das können die ja nach einem Workshop dann nicht einfach umsetzen. Also wäre ja schön, wenn es so wäre, aber Journalistinnen haben das ja auch über Jahre gelernt. So. Und das, was ich dann, und deswegen, und da ist wirklich ein gut gemachter Prompt, hilft so Fachabteilungen mehr, als sonst müssten die eine 2-jährige Ausbildung ja machen bei mir, um am Ende so schreiben zu können, wie ich das vorschlagen möchte. Das heißt, wenn die unfassbar, also Verbände haben ja immer so Probleme mit Positionspapieren, die unglaublich lang sind, kompliziert zu geschrieben und dann kommen sie nicht auf den Punkt und die Überschrift ist langweilig und steckt voller Fachbegriffe und Nominalstil und dies und das. So. Und dann schreibe ich denen einen 8-seitigen Prompt, sinngemäß, erstelle mir aus diesen Informationen ein Positionspapier. Und dann gebe ich davor heran, das Positionspapier muss bitte immer genau so strukturiert sein. Es muss uns als Absender direkt im ersten Absatz als, je nachdem nach Verband, als konstruktiver Lösungsanbieter darstellen. So. Oder eben als konfrontiver Gegenspieler, was auch immer, ne, zum Verband passen. Dann schreibe ich eben seitenlang so einen Prompt und dann können die da das reinkippen, dann kriegen die ein Positionspapier am Ende, das besser ist als alles, was sie jemals vorher gemacht haben.
Und sind die dann erstaunt, wenn sie das an die Hand kriegen? Ja,
ja, das ist immer ganz große Magie.
Ich glaube, gerade wenn es sich so um sehr fachspezifisch ausgebildete Menschen handelt, die eigentlich nicht so Kommunikation vielleicht auch ganz im Herzen und auf den Lippen tragen, ist das, glaube ich, schwierig. Aber das finde ich ja auch spannend, dass das dann wie ein Werkzeug eigentlich auch eingesetzt wird. Nochmal zurück in den Journalismus. Ne? Wie siehst du denn die Zukunft des Journalismus für dich? Also so bei all dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, über Video ist auf dem Vormarsch, KI ist da, so die Medienkonzentration geht weiter, wissen wir auch. Ne? Und wie beurteilst du das selber? Also was ist da so deine persönliche Perspektive, wo du sagst, da geht die Reise hin?
Ich bin einfach so froh, dass ich mir darüber keine Gedanken, also nicht mehr strategisch oder beruflich Gedanken machen muss, weil ich es so schwer finde. Und es gibt nichts, was ich jetzt sagen könnte, was nicht schon Menschen vorgeschlagen oder gesagt haben, die sich da jeden Tag mit beschäftigen. Ich kann sagen, was ich mir wünschen würde, und das ist aber ehrlicherweise auch wirklich nichts, was ich nicht schon 2017 gesagt habe, nämlich, dass die wichtigste Währung für Journalistinnen und Journalisten Vertrauen ist. Und dass ich mir wünschen würde, dass genau das jetzt der USP wird in Zeiten von KI, weil KI hat keinen Absender mehr. So, ich kriege Informationen und weiß aber nicht mal, woher die kommen. Also beim Algorithmus, ne, wusste ich wenigstens noch, okay, der steuert das jetzt aus, weil, ne, oder das wird mir jetzt vermutlich angezeigt, weil. Und bei KI, ich weiß nichts mehr. Ich kriege einfach Informationen, ich kenne keine Quellen. Und das ist ja die große Stärke von Journalismus, dass echte Menschen für echte Menschen arbeiten. Und dass dieses Thema Vertrauen und warum sollte ich denn für etwas Geld ausgeben, was mir inhaltlich auch KI verraten könnte, das ist ja vielleicht die Frage, um die es für Journalistinnen und Journalisten geht.
Ist das dann auch die Frage, für die es um Unternehmen und andere kommunizierende Einheiten geht? Also müssen die halt auch viel stärker in die Richtung gehen, dass sie Vertrauen schaffen?
Na klar, also wie gesagt, inhaltlich und das ist ja der Witz, inhaltlich kann mir das alles KI liefern. Ich brauche weder eine Pressemitteilung von euch, noch irgendwie, ihr könnt auch eure Social Media Feeds voll ballern mit tollem Hochglanz Social Content, der super aussieht, die tolle Videos sind, die am besten noch irgendeine KI-Avatar da drin haben und so. Das können ja alle bald. Also so ist das, was Menschen wollen? Ich glaube nicht. Okay. Also ich weiß, dass ich natürlich noch mal ein bisschen strenger drauf blicke als andere Leute, aber ich lese schon keine Postings mehr, denen ich ansehe, dass sie mit KI geschrieben sind. Ne? Weil dann immer plötzlich diese gedichthaften Dreizeiler drin, die lese ich nicht mehr, mache ich nicht mehr. Und das bin jetzt ich, weil ich mich sehr viel damit auseinandersetze, aber so gibt der Sache 10 Minuten, dann wird niemand mehr diese Postings lesen. Warum sollte ich ein Posting lesen, das mit KI geschrieben ist? So, und ich glaube, das ist die Welle, die passieren wird. Und es geht nicht darum, mit KI Dinge, also mehr Kommunikation zu machen oder zu automatisieren, sondern es geht ja darum, bessere Kommunikation zu machen. Also genau das, was ich meinte, ne? Statt zu sagen, geil, wir können jetzt jede Woche ein Positionspapier raushauen, ja, oder ihr investiert einmal in 10-Seiten-Prompt und dann macht ihr ein geiles, das wirklich, ne, so.
Gehst du, wenn du das alles so übergreifend betrachtest, davon aus, dass die Bedeutung von Kommunikation steigen wird? Und gibt es auch eine Gegenbewegung in beispielsweise auf solchen Kanälen wie LinkedIn, dass ne, du sagst, ich entlarve das, ich gucke da drauf, ich weiß sofort, ich kann das auch sehen, ne, wenn das irgendwie hat man so das Gefühl, da fehlt dann irgendwie was. Also man kriegt so ein Unbehagen, das ist so meine persönliche Draufsicht. Aber glaubst du, dass es so eine Gegenbewegung gibt? Die gibt es ja in kleinen Teilen schon, dass Leute sagen, mit KI mache ich hier keine Postings, sondern ich schreibe die immer noch selber. Also gibt es die? Glaubst du, dass sich das entwickelt? Oder?
Es interessiert mich überhaupt nicht, ob Leute ihre Postings mit oder ohne KI schreiben oder wie stark sie KI zur Hilfe nehmen. Das ist genau dieselbe Debatte wie irgendwelche Minister oder Ministerpräsidenten, die KI für ihre Reden benutzen. Das Problem ist ja immer, wenn es generisch wird, wenn es phrasenhaft wird, wenn es halt einfach Quatsch ist. Das wollen Leute nicht. Wenn ich nicht merke, dass du irgendwas mit KI geschrieben hast, okay. Wenn es geil ist, ist es geil. Eine gute Geschichte bleibt eine gute Geschichte. Ich glaube wohl, wie gesagt, dass KI für die meisten Menschen, für Leute, die sich nicht mit Kommunikation auskennen, für die kann KI Kommunikation, bessere Kommunikation ausspucken, aber es ist Mittelmaß. Und darum geht es mir nicht, darum ging es mir auch noch nie. Deswegen, ja, ich habe vor 15 Jahren, konnte ich eine halbe Stunde über einen Tweet nachdenken, bei dem es um nichts ging, bei dem ich Quatsch gemacht habe. Und genau darum geht es heute, dass man nicht mehr Mittelmaß produziert, sondern dass man aus diesem Mittelmaß herausragt in der Kommunikation. Und da wird sich die Streu vom Weizen trennen. Und dafür bin ich da, zu sagen, wir kümmern uns darum, dass ihr eben nicht in dieser Mittelmaßmasse verschwindet, sondern dass ihr richtig geile Kommunikation macht, die all das, was ich gerade erzählt habe, die richtige Art von Geschichte mitbringt, die Menschen in den Vordergrund stellt, die Vertrauen schafft, die Impact hat. Und da kommen so viele Dinge zusammen, die KI nicht für mich tun kann.
Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar ist das unsere Gamechanger-Frage. Oh, gibt es irgendetwas in deinem Leben, in der Vergangenheit oder auch jetzt noch in der nahen Vergangenheit, was für dich so ein richtiger Gamechanger war für dein Tun? Also irgendwas, wo du sagst, das hat nochmal alles für mich wirklich irgendwie einmal um sich selbst gedreht? Gibt's sowas?
Ja, Ich habe das noch nie erzählt, nicht weil ich mich dafür schäme, sondern weil es so ein Thema ist, das jetzt gerade in großstädtischer Bubbeln und Redaktionskontexten sehr beliebt ist. Es geht um ADS, also das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und ich habe da mit Anfang 30 die Diagnose bekommen, dass ich das habe. Und was ganz viele Menschen kennen und erlebt haben mit ADS, und zumindest ging es mir auch, ich habe immer gedacht, ich bin dumm. Ich bin einfach nicht besonders schlau, weil ich in ganz vielen Kontexten immer die Letzte war, die es kapiert hat. Was, und das habe ich dann erst verstanden, eben nicht daran liegt, dass ich dumm bin, sondern weil ich halt einfach nie zugehört habe. Und das war für mich so ein krasser Moment. Also diese Erkenntnis, diese wirklich von innen kommende Erkenntnis, ich bin überhaupt nicht dumm. Und ich bin schon so weit gekommen, obwohl ich die ganze Zeit dachte, ich bin nicht ganz so clever. Und jetzt weiß ich, dass es das gar nicht ist und dass, wenn ich mir Mühe gebe und eben auch mit bestimmten Tools diese Neurodiversität in den Griff kriege, was ist dann alles möglich? Und das war übrigens der Moment, in dem ich dachte, ja klar, kann ich den Newsroom in der SPD leiten. Habe ich Ahnung von Politik? Nein, aber jetzt, wo ich nicht mehr dumm bin, könnte ich das ja machen.
Kannst du alles machen, genau. Liebe Karline, es war jetzt sehr kurzweilig, die Zeit ist gerast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich fand das wunderbar und auch alles das, was du Persönliches geteilt hast und die ganzen Informationen, die du hier heute hast einfließen lassen. Also vielen herzlichen Dank und ich hoffe, du kommst mal irgendwann nach Hamburg, wenn es nicht regnet. Ich sag dir rechtzeitig Bescheid.
Ja, sag Bescheid, wenn der Tag kommt.
Ja, genau, ich sag dir dann Bescheid und dann treffen wir uns im Mittelweg.
Da freue ich mich. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, das war er, der Podcast der dpa-Tochter News Aktuell. Danke fürs Zuhören. News Aktuell ist seit über 35 Jahren Partner für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in Deutschland mit den passenden Tools für den gesamten Kommunikationskreislauf. Alle Infos und Produkte findet ihr online unter newsaktuell.de.